Dann fangen wir an.
Genau. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Da wird noch ein bisschen was geschrieben, der eine Vorgeschichte hat. Wir beiden sind ziemlich alte Fahrensleute, die lange Zeit was mit IT machen. Ich mit IT und Management und er mit IT und Physik. Und wir hatten vor ein paar Monaten schon mal so ein Gespräch, wo wir uns überlegt haben, okay, wir sind jetzt alt, aber noch nicht völlig fertig. Jetzt, was müsste man denn eigentlich Leuten aus der Vergangenheit erzählen und so an Büchern empfehlen, die man mal rezipiert haben sollte, obwohl sie Jahrzehnte alt sind?
Und da ist dann dein Podcast gekommen.
Ja, genau. Ich bin Podcaster. Es gibt auch zu diesem Talk eine Folge auf im damals TM-Podcast. Kann man googeln, ist auch verlinkt. Die Slides sind im Pre-Talks verlinkt. Dann würde ich sagen, fangen wir hiermit an. Genau, Kollaps komplexer Systeme. Wir alle haben schon mal irgendwas gebaut, was uns über den Kopf gewachsen ist und dann kaputt ging oder völlig außer Kontrolle geriet. Das sind dann so die schnellen Fail-Prozesse. Es gibt auch Fail-Prozesse, die gehen so langsam, dass den Beteiligten das erstmal gar nicht auffällt, dass sie in einem Fail-Prozess teilnehmen. Das sind dann mehr so geschichtliche Dimensionen irgendwie. Und dazu gibt es verschiedene Theorien, meistens zu so ganz alten Kulturen, da kommen wir gleich drauf, aber auch moderne Sachen, die dann gerne mal missbraucht werden. So vor ziemlich genau 100 Jahren, ne, der Untergang des Abendlandes, Oswald Spengler, ne, also so Untergangsprophetien, es ist mal wieder soweit. Irgendwelche Rechten erzählen was vom Tag X, wo irgendwie alles anders und irgendwas passiert und so. Und das war auch schon vor über 1000 Jahren so. Also das Jahr 1000 war ähnlich wie der Y2K-Bug, auch so ein Ding, wo alle sagten, so jetzt ist es soweit und was muss immer passieren? Na klar, der Heiland, jetzt kommt er natürlich. Also haben die Leute im Jahr 999 auch alle überlegt, was machen wir denn jetzt? Das Ende ist nahe.
Ja, und wenn wir seriös sein wollen, dann müssen wir natürlich jetzt erstmal erklären, was ist ein komplexes System? Ja. Das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist natürlich dann, was heißt Kollaps in diesem Zusammenhang? Mhm. Die Idee haben wir tatsächlich von einem Archäologen, der vor 30 Jahren ein Buch über den Kollaps komplexer Gesellschaften geschrieben. Und da sind wir gestartet, aber wir haben uns dann auch so ein bisschen davon gelöst jetzt hier. Das ist also in dem Podcast sind wir noch dichter dran. Mhm. So, und ja, fangen wir erstmal an mit der Definition. Was ist ein komplexes System? Das ist Systemtheorie, gibt es praktisch in allen Fachgebieten der Wissenschaft. Und es gibt dafür keine 100% genaue Definition. Es gibt einfach nur Beispiele. Also hier das Klimasystem der Erde, das Leben, Ökosysteme allgemein, unser Gehirn. Mhm. Quantensysteme können komplex werden, menschliche Gesellschaften, darauf werden wir dann weiter eingehen. Das Wirtschaftssystem ist komplex, Finanzmärkte, multinationale Konzerne sind von selber komplex geworden, aber auch Infrastrukturnetze oder das Internet, und das meint nicht nur das Internet auf der technischen Transportschicht, sondern auch das Internet als soziales System. Da ist die Definition von Wikipedia verlinkt und das Bild ist auch da, so, um mal zu zeigen, was es alles für Beispiele gibt. Also um einfach mal die Motivation zu machen, da vielleicht reinzukommen.
Technischer Hinweis, das PDF, was ihr im Pre-Talks runterladen könnt, das hat also funktionierende Links auf Quellen. Das ist also richtig mit Fortschritt hier.
Genau, ja, wo sind wir? Ich habe früher mal Physik gemacht, Thermodynamik, Selbstorganisation, also komplexe Systeme sind immer offene Systeme. Das heißt, sie arbeiten gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Der bedeutet, die Entropie nimmt immer zu. In komplexen Systemen nimmt die Entropie nicht zu, weil sie Energie einsetzen und gegen die Entropie halt anarbeiten. Das heißt, in Gesellschaften werden Ressourcen eingesetzt, um zu verhindern, dass alles zerfällt. Die Dinger sind heftig nicht linear. Das heißt, es gibt Phasenübergänge, heute auch sehr oft als Kipppunkte bezeichnet, wenn sie in die falsche Richtung gehen. Das Ganze ist sehr sensitiv auf die Ausgangsbedingungen, hat eine Pfadabhängigkeit, damit ein langes Gedächtnis. Es gibt emergente Eigenschaften, auf einmal passiert auf unerfindliche Weise eine neue Ordnung oder es taucht Chaos auf. Das kann erwünscht sein, das kann aber auch zu Fehlverhalten führen, wenn man das nicht haben will. In all diesen Systemen, die einigermaßen interessant sind, haben wir sowas wie Selbststabilisierung, Selbstregulation, Selbstorganisation und Selbstreproduktion. Hier sind Beispiele gesandt, wir haben Musterbildung, Evolution ist dabei und so weiter. Also das ist im Prinzip, jedes dieser Systeme könnte ein ganzes Leben und mehrere Leben füllen, um zu studieren.
Was ich dazu nur noch anmerken möchte, ist, allen diesen Gedankenmodellen ist zu eigen, dass es kein Ende gibt. Also den Zusammenbruch und dann ist Schluss, den gibt es nicht. Es gibt immer irgendeinen danach, sei es beim Wetter oder auch am Finanzmarkt. Also es gibt dann immer wieder einen zumindest metastabilen nächsten Zustand.
Genau. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie misst man die Komplexität eines solchen Systems? Und da gibt es verschiedene Ansätze, aber es läuft immer irgendwie darauf hinaus, die Anzahl der Teile sich anzugucken oder die Arten, die diese Teile haben können oder die Beziehungen. Und das alles ist nicht trivial. Das heißt, wenn man irgendeine Metrik hat, muss man dabei bleiben. Diese Metrik ist nicht unbedingt selbstverständlich. Man kann das auch ein bisschen anders definieren. Da muss man sich aber darauf einlassen und für eine Definition entscheiden. Sensitivität auf Anfangsbedingungen hatten wir schon. Das heißt, wenn ich eine kleine Abweichung mache, kann ein komplett anderes Ergebnis rauskommen. Es gibt interne Anpassungen, Gedächtnis, Rückkopplung. Die Beziehungen zur Umgebung sind auch nicht trivial und nicht linear. Das heißt, komplexe Systeme verändern auch ihre Umgebungen beziehungsweise übernehmen Einflüsse aus der Umgebung. Es gibt auch sowas wie Peak Complexity, ganz besonders bei sozialer Komplexität. Das heißt, die Komplexität erreicht einen Punkt, wo sie nicht mehr weiter sinnvoll steigen kann. Das ist in der Wirtschaft sehr oft so. Darauf werden wir noch kommen. Das macht Ayuwo dann diese abnehmenden Grenzerträge, müssen wir erklären. Das ist ein Konzept aus der Wirtschaftswissenschaft.
Ja, das Problem beim Messen und Zählen ist eben auch, bin ich Teil des Systems oder kann ich beobachten? Also wenn ich über komplexe IT-Systeme forsche, dann kann ich mir gewisse Zeitreihen gewisser Daten nehmen, kann begründen, warum ich gerade diese Daten beobachte, kann meine Schlüsse daraus ziehen. Wenn ich Mitglied einer möglicherweise über Jahrhunderte kollabierenden sozialen Organisation oder Gesellschaft bin, bin ich vielleicht gar nicht in der Lage, irgendeine Beobachtung durchzuführen und alles dazwischen.
Genau, also hier sind ein paar Beispiele, was sind möglicherweise Metriken für die komplexen Systeme. Bei den Zellen könnte man dran denken, die Organellen, ja, was machen wir mit Bakterien, die keine haben. Was nicht eine gute Metrik ist für Komplexität, ist zum Beispiel die Länge von irgendwas wie Code oder Chromosomen. Die längsten Chromosomen haben irgendwelche Hefen, das heißt, sie wären dann die komplexesten überhaupt.
Genau, furchtbar langer Code muss nicht unbedingt komplex sein.
Ja, und das ist dann etwas, wo man aufpassen muss, was man zählt. Bei Arten ist es natürlich so, wir können Arten definieren, aber was ist mit Gattungen, Unterarten? Das ist nicht sehr, nicht absolut genau definiert, sondern einigermaßen genau. Bei den sozialen Systemen haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Berufe oder Berufsgruppen zu zählen oder soziale Persönlichkeiten. Das heißt, wenn wir auf Gesellschaften gucken, und das ist auch ein Ergebnis von diesen archäologischen Betrachtungen, dann sollten wir also sehen, wie viele unterschiedliche Berufe haben wir. Bei IT-Systemen wäre das zum Beispiel so, nicht die Länge von Code, sondern wie viele unterschiedliche Module haben wir, was immer ein Modul jetzt ist. Das ist Handwaving definiert. Mhm. Wenn man sich auf eine Definition einigt, wie viel, keine Ahnung, Klassen C++ oder in einer anderen objektorientierten Sprache, könnte man auf die Idee kommen. Man könnte aber auch die Methoden zählen und so weiter. Also das ist, man muss nur bei einer Definition bleiben.
Genau, ja. Und das kann auch dann wieder schwierig werden, besonders sozialwissenschaftlich, wenn ich womöglich über Jahrhunderte versuchen muss, meine Messgröße irgendwie gleich zu halten. Also Einteilung von Berufen, das geht ja noch halbwegs. Man weiß so seit ungefähr 1000 Jahren mit Gilden und Zünften, wie Leute angefangen haben, arbeitsteiliges Arbeiten und Wirtschaften zu normieren und kann dann versuchen, daraus zu extrapolieren. Aber es ist da schon schwierig, den Untergang einer Gesellschaft über 200 oder 300 Jahre irgendwie zu modulieren.
Genau, und auch, genau, wir müssen nämlich auch noch definieren, was Untergang ist. Also wenn wir uns zum Beispiel unsere Komplexität angucken, Homo sapiens zum Quadrat, dann sehen wir haben ungefähr 6000 Zelltypen, aber wir müssen auch angucken, es gibt auch im Darm 2000 Bakterienarten, von denen wir jeweils so 100 bis 300 in uns tragen. Und dann gibt es auch noch Hefen und Archaeobakterien, die da irgendwie auch Komplexität erzeugen. Es ist teilweise so, dass man durch die Änderung der Bakterienbesiedlung des Darms dann psychische Effekte bekommt. Das gehört alles dazu. Das ist in dem Sinne nicht genau definiert, aber ist alles in der Einflusszone.
Genau, also Steigerung von Komplexität kann auch einfach dadurch stattfinden, dass ich plötzlich die Möglichkeit habe, Dinge zu beobachten, bei denen ich das früher nicht konnte. Nicht? Also anno 1850 konnte man halt nicht feststellen, wie komplex die Besiedlung des menschlichen Darms ist und was für Interaktionen mit psychischen Phänomenen es eventuell geben könnte. Möchte genauso Artensterben hier auch, das ist diese ganze Artensterbensdebatte, wenn man versucht, sich da reinzunörden, dann kratzt man sich ganz schön am Kopf. Ich weiß nicht, ob Leute von euch das beruflich oder so machen. Also verschwinden und auch neu entstehen oder neu entdecken von Arten hat es immer gegeben. Wo es kritisch wird, ist naturgemäß umstritten. Das ist ein gutes Beispiel für so einen schwierigen Messprozess.
Genau, also wir haben hier zum Beispiel weltweit, das ist eine Schätzung, 8,7 Millionen Arten.
Flora und Fauna oder was ist
das? Ja, das okay. ist die, und in nur 1,8 Millionen sind beschrieben. Ein Problem ist auch, dass einige sterben aus, bevor sie entdeckt worden sind. Hier in Nordeuropa haben wir eine extrem artenarme Umgebung, also 71.500. Das ist nun wirklich nicht viel. In den typischen Urwäldern im Regenwald gibt es also eine Artenvielfalt, die wesentlich größer ist. Der Grund dafür ist die letzte Eiszeit, da ist eigentlich fast alles ausgestorben und das, was danach gekommen ist, ist eigentlich nicht wirklich Artenvielfalt in dem Sinne.
Da sieht man. Mehr Experten sind wir darin nicht. Also das soll einfach nur als Beispiel dienen, was für Messprobleme ich bei der Betrachtung solcher Probleme habe.
Ja, und jetzt gucken wir uns die sozialen Persönlichkeiten an.
Ne? Das ist ein Konstrukt, ne? Ein sozialwissenschaftliches Konstrukt. Was haben Leute eigentlich getan und wie mache ich das über sehr lange Zeitläufe vergleichbar?
Genau, und das heißt, in verschiedenen Gesellschaftsstrukturen haben wir unterschiedliche Zahlen von sozialen Persönlichkeiten. Also bei beim Jagen und Sammeln ein paar Dutzend. Das sind nicht sehr viele und der europäische Zensus sagt dazu, es gibt so ungefähr 10.000 bis 20.000 Berufe und in einem Archäologiebuch von 1983 habe ich dann gefunden, dass eine moderne Industriegesellschaft mehr als 1 Million verschiedene soziale Persönlichkeiten hat.
Ja, da denke ich natürlich, das ist Wohlfeil, wenn ich ein Buch schreiben würde oder möchte, was da, wie soll ich sagen, vermeintlich neue Erkenntnisse liefert, dann würde ich das vielleicht auch versuchen. Ich kann mir gerade sehr schwer 1 Million verschiedener sozialer genormter Tätigkeitsformen.
Ich habe die Quelle angegeben.
Die
findet man tatsächlich.
Genau. Also nicht alle Quellen, die wir hier angeben, finden wir total genial. Ne? Aber wir wollen damit illustrieren, was so sein kann. Genau wie mit dem, was ist das, ein Comic aus dem Mittelalter da rechts? Oder was?
Nein, das ist eine Auflistung von Berufen.
Hier sehe ich's.
Buchbinder, Gießer, okay. Schneider, Schriftsteller, Schuhmacher.
Also das sind so Grafiken aus der Dürerzeit, ne? Genau. So Handwerks. Symboliken.
Alle diese Berufe sind ausgestorben, soweit ich das beurteilen kann. Waren damals. Na,
der Schneider, den gibt es noch.
So. Ja, so ein Flickschneider. Ja, okay. Aber dann Schuhmacher, ja.
Kann man drüber streiten.
Das jetzt ist also so, zu der Zeit war das der Höhepunkt der Komplexität und die Berufe gibt es nicht mehr alle.
Genau. Und man hat auch versucht, Komplexität zu steuern, zu begrenzen. Ne? So Zünfte und Gilden, nicht jeder durfte jedes Handwerk und so weiter. Also die Leute haben damals schon gedacht, wir müssen hier ein bisschen Ordnung schaffen und gegen die Entropie. Und wo kämen wir denn dahin, wenn da jeder so wie er wollte und so. Ne?
So, genau. Und dann ist natürlich so, in Gesellschaften gibt es sowas wie Differenzierung. Und dann gibt es ein spannendes Phänomen mit dem Wachstum der Informationsmenge. Brauche ich in den Gesellschaften andere Kommunikationsformen. Und dann bilden sich Hierarchien und die Hierarchien sind erstmal nur eigentlich Information Hubs. Das heißt, der Chef, zu dem alle gehen und ihn um Rat fragen, wird automatisch derjenige sein, der am meisten Wissen versammelt und am meisten Einfluss hat.
Zumindest wird ihm das zugeschrieben. Möglicherweise hat er religiös oder pseudoreligiös oder mit so einer Kaste von Priestern oder so Gehilfen dabei.
Ja, wir haben also hier noch keine irgendwie kapitalistischen Systeme oder richtige Eliten, sondern es ist einfach so, der Häuptling kennt am meisten Leute und redet mit den meisten. Dann bildet sich eine Hierarchie. Und das Spannende ist, am Anfang ist diese Hierarchie sehr viel steil, also sehr steil. Ne? Es gibt also einen Chef und dann unter ihm sind alle Untertanen. Es gibt da sehr viel Ungleichheit. Wenn man erstmal die Kontrolle über den Information Hub hat, dann wird man natürlich auch reich und man kann da auch Vorteile von ziehen. Das ist also typisch nicht nur heute ein Problem in Seilschaften und so, sondern das ist eigentlich ganz natürlich.
Ich wollte sagen, man muss das nicht unbedingt historisch über Jahrhunderte machen. Man kann auch wirtschaftstheoretisch Organisationen, Unternehmen oder Verwaltung oder so beschreiben oder Wachstumsprozesse. Ne?
Genau, also dann, das Spannende ist, danach flachen die Hierarchien aber erstmal wieder ab. Das heißt, es gibt mehr Heterogenität, noch mehr Komplexität und die horizontale Komplexität steigt an, während die vertikale etwas abflacht.
Wir haben ja auch wieder ein paar Bücher angegeben, die aus heutiger Sicht ganz schön alt sind, so ein halbes Jahrhundert alt ungefähr. Und wir haben das nicht so irgendwie at random gemacht, sondern weil wir festgestellt haben, dass zu den Themen so sehr viel Neues danach irgendwie nicht kam.
Genau. Die meisten dieser Bücher sind aus Cambridge und ich glaube den Engländern alles, außer wenn sie über das englische Kolonialreich reden, dann haben sie nämlich deutliche Lücken, aber im Grunde sind das bis heute aus unserer Sicht recht gute Quellen.
Also diese haben wir uns auch nicht einfach mal so irgendwo hergezogen, sondern also insbesondere Thomas guckt da seit Jahrzehnten drauf, weil er das auch für seinen Job braucht. Ne?
Ja, das ist so ein Rabbit Hole. Ne? Also Geschichte, wenn man sich da reinnördet, muss man sehr viel Zeit mitbringen. Ich komme ja eher aus der Physik-Ecke. So, Hierarchien. Wir hatten gesagt, das ist anfangs ein Information Hub und dann kostet es natürlich. Also sich eine Führungsschicht zuzulegen für eine Gesellschaft ist natürlich eine Investition. Das führt dann dazu, dass sich irgendwelche Eliten bilden. Das heißt, wenn ich mehrere Einheiten, die normalerweise vorher als Stämme oder als nur als Gruppen organisiert waren, mit einem Überbau versehen will, dann brauche ich eine Motivation. Warum sollen die das überhaupt machen? Was ist denn das Ziel dieser größeren Gesellschaft? Und wenn es nicht so offensichtlich ist, dann bildet sich dann sehr schnell etwas heraus, dass sich eine Religion einstellt. Welche Religion? Gibt es verschiedene Ansätze. Die haben dann unterschiedliche Ausrichtungen, aber es muss etwas sein, was über die aktuelle Gesellschaft hinausweist.
Und es wird möglichst irgendwie symbolisiert und so der heute historisch geläufigste Begriff davon ist zum Beispiel die Sache mit den Pyramiden. Ne? Eine uralte Geschichte und eine große Symbolik und ein irrsinniger Aufwand für Symbolik. Ja. Die haben also wirklich namhafte zweistellige Prozentsätze ihrer volkswirtschaftlichen Leistungen in so ein Projekt gesteckt und zwar über lange Zeit.
Genau, und das bringt eigentlich für das Leben vor Ort, bringt das eigentlich überhaupt nichts, außer Arbeits. Ne? Es gibt einfach Arbeit für, es waren nicht mal Sklaven, es waren einfach Leute, die waren da beschäftigt. Die wurden halt aus dem Überschuss der ägyptischen Gesellschaft finanziert und die Idee war, weist über uns hinaus, also transzendent, ewiges Leben, Wiedergeburt.
Genau. Man kann annehmen, wir wissen das heute nicht, so viel ist nicht überliefert, man kann annehmen, wenn man davon ausgeht, dass der, sagen wir mal, Kognitionsapparat der damaligen Menschen dem heutigen noch ziemlich ähnlich ist, dass die natürlich sich was davon versprochen haben, etwas Sinnvolles über das eigene Dasein hinaus zu tun. Das ist bei uns ja auch so.
Ja, und diese Motivation, das bedeutet natürlich, wenn die Leute ein Ziel haben, was über sie hinausgeht, dann sind sie auch bereit, größere Opfer zu bringen. Das bedeutet aber auch, das kann ausgenutzt werden.
Das verstärkt sich dann, genau.
Ja, also jede komplexe Gesellschaft hat irgendwann eine offizielle Religion.
Behaupten wir mal.
Behaupten die Archäologen.
Die auch.
Die sagen, sie können das ablesen. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen, es gibt auch imperialistische Gesellschaften. Das heißt, diese Gesellschaften sind dann so groß geworden, dass sie sich eine Armee zugelegt haben und irgendwann, das gilt fast für alle Imperien von Ägypten bis heute, wird das Imperium die Religion. Das Imperium die Religion heißt, zum Beispiel bei Rom, war Rom die Idee von Rom als dem Staat, die Religion. Heute würde man sagen, wahrscheinlich...
Im Überbau der damals bekannten Welt, von Rom aus gesehen.
Genau. Wenn man dann guckt, das britische Empire, die Krone, die Idee von den Vereinigten Staaten von Amerika, das sind alles Sachen, wo eigentlich, es existieren noch andere Religionen, aber eigentlich ist alles darauf ausgerichtet, dieses Imperium am Leben zu halten. Und das ist dann praktisch die Religion.
Genau. Funktioniert auch hervorragend, zumindest zwischenzeitlich hervorragend bei großen Konzernen in westlichen kapitalistischen Ländern. Wir kennen alle so welche. Die brauchen irgendwann auch keine Kunden mehr, keine Eigentümer. Die sind sich selbst völlig genug.
Genau, da ist dann die Unternehmenskultur praktisch, der Kult, wie der Name schon sagt.
Zumindest für die Insassen.
Für die Insassen.
Die draußen sind ja egal.
Alle außerhalb wundern sich, warum tun die so komische Dinge.
Wir schweifen ab.
Das sind, also Religion. Zusammenfassend, die Eliten müssen also motivieren. Sie sind also vom Information Hub dazu geworden, dass sie eine soziale Klasse bilden. Die müssen aber auch dann direkten Nutzen liefern. Also eine Religion, ich kann nicht eine Religion bringen und dann einfach sagen, gib mir alle Ressourcen und dann nichts zurückgeben. Mhm. In Ägypten haben sie das Hochwasser vorhergesagt, am Nil, so Taschenspielertrips, was schon eine relativ hohe Mathematik erfordert, dass sie Sonnenfinsternisse vorhersagen können. Mhm. Oder bei Imperien, die Eroberungen müssen was bringen.
Genau. Wir nehmen hier jetzt mal die Ägypter, weil die uns im Westen so geläufig sind und weil wir da relativ viele Zeugnisse haben. Es gibt viele untergegangene Kulturen, Imperien, da wissen wir nicht so viel oder gibt es auch große Lücken. Das klassische Schulbeispiel sind die Hethiter in der heutigen Türkei, 5000 Jahre davor. Denen ist mal ihre Bibliothek abgebrannt. Das Gute war, die Bibliothek bestand aus ungebrannten Lehmtafeln und durch das Abbrennen sind die gebrannt worden. Deswegen haben wir sie noch. Also von solchen Zufällen hängt das manchmal ab.
Genau, und dann sieht man nämlich auch, dass in dieser Schicht, die sich bildet, in dieser Elitenschicht, dann auch Dinge auf einmal aufblühen, die sowas wie Mathematik, also für die Vorhersage von Sonnenfinsternissen brauche ich eine hochentwickelte Mathematik, die ich aber auch brauche, wenn ich einfach Land vermessen will und Flächen.
Genau, erstmal geht es um Ressourcenverteilung. Ne? Die ältesten so Keilschrift-Tontäfeln, die wir haben, sind irgendwelche Quittungen, Abrechnungen, Lagerbestände. Das lohnt sich erstmal am meisten. Das kennen wir auch bei unserer jetzigen Technologie, wenn wir uns alte Computer angucken oder so. So dieser Spruch, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, wird immer beantwortet mit doch, wenn ich nichts anderes habe als so einen alten Mainframe, der irgendwie irrsinnigen Strom verbraucht, dann benutze ich ihn. Aber sicher.
Genau. Und das ist dann also dieses transzendente Ziel, muss sich aber dann auch mit wirtschaftlichen Vorteilen verbinden. Das ist noch nicht Kapitalismus, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, man muss auch, wenn sie komplett gegen ihre Ökonomie angehen würden, würden sie relativ schnell untergehen.
Einige haben das. Ne? Also es gab durchaus Gesellschaften, die haben halt ihre wirtschaftlichen Grundlagen ausgehöhlt, also Stichwort Abholzung oder sowas. Oder könnt ihr googeln, die Osterinsel im Pazifik, da gibt es so interessante Theorien, was da passiert sein mag auf so einer ganz kleinen Insel.
Genau, die sind dann weg. Und bei diesen transzendenten Zielen ist es eigentlich egal, was für ein Ziel es darf nur nicht sofort erreichbar sein. Das heißt, das Jenseits ist ein wunderbares Ziel, weil da kommt man so schwer hin.
Es muss auch möglichst länger dauern als das eigene normale menschliche Leben. So ist immer sehr günstig.
Oder Rom. Oder was man auch sagen muss, ist, das sozialistische Paradies ist also auch so weit weg gewesen im Sozialismus, dass man da nie hinkam.
Erstmal einen neuen Menschen, den bauen wir dann erstmal. Zur Not dadurch, dass wir alle ungeeigneten Subjekte erstmal eliminieren. Und das dauert ja und so weiter.
Ja. Das sind, wobei wir dann die Frage haben, ob sie noch die wirtschaftlichen Ziele gut verfolgen. Genau.
Jetzt bist du dran. Ach je. Ja, das ist so Volkswirtschaft zweites Semester für ganz Arme. Ich empfehle das trotzdem immer für alle, die in Mathe aufgepasst haben, weil man damit sehr viel davon versteht, wie ökonomisch argumentiert wird. Das ist ein ganz einfaches Nutzenkalkül, wo man nur einfache Differentialrechnung braucht. Und wenn man einfach und auch partiell differenzieren kann, kann man schon mal den Teil der Mikroökonomie, also der Theorie der Haushalte, Unternehmen und Märkte, ganz gut nachvollziehen. Was sagt diese kleine Grafik hier aus? Wenn ich irgendein System immer komplexer gestalte, dann habe ich zunächst mal was davon, wie immer ich den Nutzen messe, zum Beispiel Bruttosozialprodukt wäre eine Möglichkeit oder Anzahl Menschen, die ich ernähren kann. Also da fängt es schon an. Diese Skalenbezeichnungen sind austauschbar und die sind aggregiert und wie die Aggregation funktioniert, das ist die größte Kritik an heutiger Volkswirtschaft, das sagen die häufig nicht dazu. Alle Volkswirte haben so Modelle, was sie denn jetzt hier jeweils wichtig finden und auch wie unser zum Beispiel Bruttosozialprodukt berechnet wird, ist halt eine Definition, die manche Dinge einschließt und andere Dinge ausschließt und zum Beispiel eine Geldbewertung hat. Also einfach ein Beispiel, wenn ich in einer ostdeutschen Großstadt eine Straßenbahnfahrt mache und die kostet 2,50 Euro, dann steigt das BSP um 2,50 Euro. Wenn ich das in einer westdeutschen Großstadt mache, da kostet das Ticket 3,50 Euro, dann steigt das BSP um 3,50 Euro. Ich bin aber einmal Straßenbahn gefahren. Das sind so Messmethoden dabei. Zurück hierzu, das ist durchaus nützlich. Und da kommen wir zu dem Mann, der uns hier ein bisschen inspiriert hat. Das war Joseph Tainter, der hat 1988 oder 89 ein Buch geschrieben, was bis heute nicht ins Deutsche übersetzt ist. Große genau, Schande. Was? The Collapse of Complex Societies.
Genau.
Haben wir verlinkt. Und der sagt einfach, mit zunehmender Komplexität gibt es irgendwann den Punkt, wo die erste Ableitung die X-Achse schneidet. Das heißt, wo ich mit mehr Komplexität eben nicht mehr wie immer gemessenen Wohlstand, Nutzen, was auch immer, daraus hole. Das Problem ist, das merke ich erstmal nicht.
Genau.
Wenn man sich so ein Lehrbuch für angehende Volkswirte im zweiten Semester, Stichwort heißt Mikroökonomie, nimmt oder entsprechende YouTube-MOOCs oder sowas guckt, dann kann man sehr schnell sehen, was für schöne kleine Modellchen man da bauen kann. Genau. Und dieser Herr Tainter war ein Archäologe und zwar ein renommierter in Amerika in einer mittelguten, renommierten Universität. Und der hatte diesen Gedanken und dann hat er wirklich jahrzehntelang eins gemacht, was man als Wissenschaftler dann eben machen muss. Er hat nämlich versucht, mit seiner Wissenschaft, mit der Archäologie Fakten zu sammeln. Der hat also alle alten Kulturen, wo wir wirklich Artefakte haben, Hethiter und so weiter, buchstäblich ausgebuddelt und geguckt, ob er denn Belege für seine Theorie findet. Das ist immerhin schon mal was. Was er nicht getan hat, ist, er hat viele altertümliche Beispiele, empirische Beispiele gebracht. Er hat aber nicht so moderne Untergangsdinge abgebildet. Sowas wie Österreich-Ungarn oder die Sowjetunion oder sowas. Könnte man ja auch modellieren.
Die war damals, glaube ich, noch nicht.
Die waren noch gar nicht zu
merken.
Die waren
da,
ja doch schon, genau, aber die haben es noch nicht gemerkt. Ja.
Ja.
Also es gibt eine gewisse Kritik an so historischen Ansätzen. Das muss man hier auch klar sagen. Einfach nur Leute nehmen, die sagen, im Altertum vor Jahrtausenden ist das und das passiert und deswegen sind wir heute in einem Zusammenbrechen. Das ist nicht ganz...
Genau. Das Gute ist die Datenbasis. Der hat also wirklich in dem Buch 70 Seiten, wo er Kulturen durchgeht.
Mhm. Auch welche, von denen ich noch nie gehört habe. Also
hat sich echt Mühe gegeben. Es ist ein bisschen langatmig, aber insgesamt gut. Mhm. Und was man hier auch sieht, ist dieser Begriff des Grenznutzens, wie du sagst, das zweite Semester Ökonomie, der ist eigentlich verallgemeinerbar. Also das erste Auto hat einen hohen Nutzen, aber irgendwie das, keine Ahnung, das 100.000. Auto in einer Kleinstadt hat keinen Nutzen mehr. Deshalb wird der Nutzen wird irgendwann kleiner und dann irgendwann negativ. Das gilt für fast alles.
Ja.
Das ist eigentlich auch so ein Grund für die 80-20-Regel. Mhm. Wenn ich von einer Sorte zu viel habe, weil ich einfach die Konzentration auf diese Ressource so überstrapaziere, dann nimmt der Nutzen von diesen Ressourcen extrem ab.
Genau, kann man in allen möglichen Formen von Organisationstheorie weiterführen. Kennt man auch aus der IT, es reicht eben manchmal, das Problem zu 80% zu lösen. Danach wird der Effort, um es noch besser zu machen, zumindest ökonomisch nicht mehr unbedingt.
Genau, ich kann mich den 100% nähern, aber der Nutzen, den ich dann kriege, der wird relativ zum Aufwand kleiner und irgendwann... Ich meine, wir sehen das gerade bei, das ist meine persönliche Meinung, bei KI wird dann sogar negativ, wenn ich die Gesamtkosten aufsetze. Wenn ich, wobei ich inzwischen der Meinung bin, der Nutzen von Computern ist irgendwann,
geht weiter?
Ja, irgendwann so vor 10, 20 Jahren wahrscheinlich flach geworden. Das heißt, weitere Computer bringen uns nicht überall weiter, aber da habe ich kein
Belieb, machen Sie das ja besser soll. Und du arbeitest seit 20 Jahren da dran.
Ich arbeite seit 20
es
Jahren.
Ist nicht, es ist nicht alles schwarz. Auf der einen Seite gibt es halt Systeme, die im Zeitablauf dann irgendwann mal an so Punkte kommen, wo sie kaum noch besser werden oder wo der Ressourceneinsatz ins Unermessliche steigt. So, und komplexe Systeme haben aber auch Vorteile. Sie sind nämlich resilient.
Genau. Und wenn ihr bei Wikipedia unter Resilienz guckt, gibt es ganz viele Definitionen. Und du sollst...
Ja. Achso, ich soll hier.
Ja. Und fragt nicht Copilot, der lässt nämlich den dritten Teil Resourcefulness, also Einfallsreichtum, einfach aus, wenn man das hat. Resilienz bedeutet, mein System ist insofern als einfach robust. Ich kann es belasten, weil es redundant ist, weil irgendjemand in dem Moment, wo ich es brauche, Ideen hat, wie ich das Ganze retten kann, und es kann schnell reagieren. Also das würde man sagen, im Chaosumfeld finden wir einfach eine relativ hohe Resilienz, weil der Einfallsreichtum auch sehr hoch ist. Wenn ich das weglasse, habe ich so eine IT-Definition von Resilienz mit Rechenzentren. Das nützt mir im Ernstfall nichts, wenn zur Resilienz auch gehört, irgendjemand muss erkennen, dass er die Server auf den Tisch stellen muss, weil unten runter die Elbe durchfließt, was tatsächlich einigen Behörden beim Hochwasser passiert ist oder sowas. Achtung, bei der Resilienz gibt es Zielkonflikte. Wenn ich das System zu redundant mache, wird es teuer. Wenn ich zu schnell antworten will, wird es auch teuer. Wenn es zu robust ist, kann ich es nicht mehr ändern. Dann kann ich den Einfall, also das muss man immer mit beachten. Das gilt für alle komplexen Systeme. Und dahinter schafft es das Wort Resilienz praktisch überhaupt nicht zu benutzen, weil das damals noch nicht...
Das war 1988, 89 noch nicht, gerade nicht so en vogue.
Ja, aber das ganze Buch redet im Prinzip in dem Kollaps-Thema von Resilienz. Wir haben da zum Beispiel, dass Gesellschaften stabil sind gegen Vulkanausbrüche, Wetterkatastrophen, äußere Feinde, Wirtschaftskrisen, soziale Spannungen, und die Gesellschaften existieren trotzdem weiter.
So, jetzt willst du ein bisschen was erzählen, wie wir das ganz abstrakt...
Genau, also es gibt Modelle dafür, die relativ einfach sind. Das ist jetzt ein sogenanntes Perkulationsmodell. Wir stellen uns vor, das ist eine Verwaltung. Wir haben jetzt hier ein Verwaltungsverfahren und im Grunde ist es so eine Art Kaffeefilter oder so Sand, und oben tropfen wir was rein, und das Verfahren bedeutet dann, dass wir das abarbeiten, und wenn es unten ankommt, dann ist das Verfahren, Passierschein A38 ist erfüllt, und wenn wir jetzt anfangen, dieses System zu stören, indem wir da weitere Hindernisse reinbringen, ich habe hier noch, was hier noch, das hätten wir testen sollen, genau.
Hast du Netz?
Ich habe natürlich das Netz, genau.
Ja, so nicht. Wie früher. Wie Gott den Computer geschaffen hat, Mensch.
Genau, und dann nehmen wir das.
Wir bauen jetzt nur noch eine Verbindung auf. Die wurde aber unterbrochen. Ja, resiliente Systeme.
Resiliente Systeme, ich habe die Dinger hier auch. Sie sind jetzt verbunden. Jetzt gucken wir nochmal.
Ja. Schön.
Jetzt haben wir die Animation, das heißt, ich mache es auch noch etwas größer.
Genau.
Hier können wir die Anzahl der Hindernisse einstellen. Das heißt, bei Porosity 1 haben wir keine Hindernisse. Das heißt, alles geht durch. Und wenn ich dann runtergehe, dann haben wir mehr und mehr Hindernisse.
Das ist jetzt einfach Physik, ne? Das kann man einstellen und das funktioniert zuverlässig wie so ein zellulärer Automat oder
genau, so. Und es wird dann immer langsamer, was man auch sieht. Und irgendwo unter 0,6, hier bei 0,58, geht es nicht mehr durch. Das heißt, hier hat das System insgesamt, was vorher sehr redundant war, die Fähigkeit verloren, diese Verfahren noch abzuarbeiten. Das heißt, das ist ein Anzeichen von Kollaps, dass ein System nicht mehr vollständig Dinge abarbeiten kann, und vorher wird es einfach langsamer und geht nicht mehr durch. Wenn wir uns das hier wieder angucken, geht es noch durch und jetzt schon
nicht mehr. Das ist also eine mathematisch-physikalische Analogie, die man gerne auf Organisationen, Gesellschaften, was auch immer überträgt. Man kann also ohne äußere soziale Konstrukte in der Naturwissenschaft nachvollziehen, dass es solche Prozesse gibt. Das will dieses Beispiel erstmal nur sagen.
Genau. Die Kudos gehen an Chandan Rilika, der arbeitet an irgendeinem Max-Planck-Institut. Perkulation ist ein sehr gut erforschtes System. Für unendlich große Systeme ist diese kritische Konzentration, die ich da rausnehmen kann, bei 0,5. Das ist mathematisch alles sehr gut bekannt. Und wenn wir uns das angucken, das ist ein verwandtes Modell, da werden einfach Hindernisse eingebaut. Bernoulli-Perkulation, dann sieht man, bevor das ganze System einfach anhält und zusammenbricht, zerlegt es sich in kleinere Cluster. Das ist dann...
Es gibt verschiedene mathematische Methoden, wie man das rechnen kann, auch verschiedene existierende physikalische Phänomene, die man zu Analogien heranziehen kann. Ihnen gemeinsam ist, das ist jedenfalls so Stand der Erkenntnis, komplexe Systeme kollabieren nicht einfach in ein Nichts oder in die totale Entropie, sondern in metastabile Suboptimal.
Genau, also... Moment.
Machen wir das mal gemeinsam.
Genau. Also oberhalb dieser Perkulationsschwelle ist das System noch verbunden und wenn ich dann den Regler so langsam runterdrehe, auch wieder so in der Gegend von 0,6, fängt es dann irgendwann an bunt zu werden. Das heißt, ich habe hier schon isolierte Systeme, aber es arbeitet es noch ab. Und hier sieht man dann irgendwann, ist es gefallen, also dann gibt es kein zusammenhängendes System mehr, das von oben nach unten geht. Aber ich habe noch einzelne Verbände. Das ist genau auch das, was in komplexen Gesellschaften passiert.
Genau.
Das Imperium zerfällt, aber es gibt Untereinheiten, die noch lebensfähig sind.
Genau. Historische Beispiele, sowas wie Ostrom, Westrom oder sowas. Gehst du mal zurück zu den Folien?
Ja.
Bei Unternehmen genauso, die fusionieren oder trennen sich mal. Ein Teil wird abgestoßen, geht kaputt.
Genau.
Staaten teilen sich.
Also das ist das beste Bild, was uns dazu eingefallen ist.
Genau, das Beste so naturwissenschaftlich, was zurzeit auch so erforscht ist, was man gut nachvollziehen kann, was wir auch, wenn wir Lust hätten, uns mal coden könnten, wenn wir Spaß hätten.
Genau, also der Code ist auf GitHub.
Genau.
Das ist alles da.
Genau.
So, und wie...
Also das war jetzt der erste Punkt, ne? So ein komplexes System, was so irgendwie nicht mehr kann, zerfällt in mehrere Subsysteme. Und weitere Anzeichen für solche Prozesse, die sehr lange dauern können, sind Erschöpfung von Ressourcen.
Ja, also ich kann komplexe Systeme sehr lange stressen, aber irgendwann ist jede Ressource erschöpft. Das sehen wir, keine Ahnung, bei Wasser. Das sind jetzt also wild zusammengesteckte Sachen aus den letzten Wochen.
Genau, also anekdotisch zusammengestellt aus den Nachrichten der letzten Wochen. Vom weltweiten Kupfermarkt bis zu der Tasse wusste ich auch nicht, dass 25% der deutschen Richterschaft anscheinend im Verkehrsrecht arbeiten, war mir neu. Verwaltungssoftware hier, ne? Da werden Verfahren nicht gesetzeskonform umgesetzt, richtig wäre nämlich zu aufwendig. Das hört man öfter mal, ne? Also wenn man sich mit Verwaltungsdigitalisierung beschäftigt, das heißt ja, diesen Aufwand können wir nicht treiben.
Genau, das heißt, wenn wir immer hören, die Juristen verlangen mehr Richter, ja, warum quersubventionieren wir eigentlich den Autoverkehr durch Juristen?
Ja,
das ist,
genau.
Sie werden wahrscheinlich nicht die Fahrradstraftaten behandeln. Weitere Sachen, Erschöpfung, was wir immer hören, die Boomer gehen in Rente.
Wir nicht.
Wir nicht. Pflege, Handwerk, Ingenieure sind gerade, wenn man das im Bereich elektrische Energien oder erneuerbare Energien sieht,
sind knapp auf dem Arbeitsmarkt, sind
sehr knapp auf dem Arbeitsmarkt, wenn man mal einen Elektriker sucht, der einem eine Solaranlage anschließt oder Batterien im Keller, dann ist das schon relativ knapp. Das heißt, wir haben beim Kollaps immer eine falsche Verteilung von Ressourcen. Das heißt, diese Eliten haben sich angesammelt und die bleiben dann auch in diesen Positionen und gehen dann nicht mehr weg. Das können Armeen sein, das kann das Zentrum sein, also Rom.
Da muss man auch so ein bisschen aufpassen, ne? So von interessierten Leuten, die ganz finstere Dinge vorhaben, wird das natürlich auch gerne benutzt, um die Wörter so ein bisschen umzudeuten. Ne? So Eliten, also da ist man mit drei Klicks bis zu irgendeiner Weltverschwörung, wenn man das gerne möchte.
Genau, das ist nicht gemeint, aber es gibt immer irgendwie eine Klasse von Leuten, die mehr Einfluss haben, als sie proportional ihrem Anteil an der Bevölkerung zustimmen.
Genau. 10 Minuten haben wir noch. Woran merkt man es? Ja, Komplexität sinkt, es erzeugt irgendwie Stress, es wird weniger resilient, es gehen schon mal dann mehr Sachen irgendwie schief und man sagt auch, das können wir jetzt nicht verhindern. Das sieht man ja auch öfter mal. Und es geht vor allem, Prozesse gehen langsamer. Ja, das geht bei Software, das geht in Unternehmen, das geht bei Verwaltungen.
Ja, ich glaube, dafür haben wir auch ganz viele Beispiele. Mhm. Hier in Berlin, die A100.
Okay, da hast du mal geguckt.
Der Berliner Senat hat die Digitalisierung der Sozialämter eingestellt und stellt wieder auf Papier um, weil geht halt nicht. Mhm. Überall haben wir das Problem, dass die Ausländerämter, weil die Ausländer wählen normalerweise nicht, extrem unterbesetzt sind. Sie kriegen keine Aufenthaltstitel. Da werden also Leute teuer angeworben, die in Deutschland arbeiten sollen. Und dann stehen die tagelang, da gab es furchtbare Bilder aus Stuttgart, vor dem Ausländeramt und versuchen, einen Termin zu kriegen.
Ne? Genau. Oder
als Erfolg wird dann schon gefeiert, wenn die Verfahrensdauer beim Verwaltungsgericht von 34 Monaten auf 30 Monate, das sind immer noch 2,5 Jahre, im Durchschnitt runtergeht.
Ja, genau.
Wenn ihr einfach mal schlechte Nachrichten haben wollt, Verwaltungsdigitalisierung meistens im Tagesspiegel. Und Kommentar übrigens, KI wird das nicht retten, weil KI bedeutet, dass wir auf den Verfahren trainieren müssen, die Verwaltung macht. Und nicht auf irgendwelchen LLMs, die auf irgendwelchen, keine Ahnung, schlimmstenfalls 4chan, Sachen trainiert worden sind und das Training der Verwaltung auf Verwaltungsverfahren würde auch Ressourcen beanspruchen, die nicht gerade, wo ich nicht sehe, dass sie bereitgestellt werden. Das ist also so eine Fantasie, so ein Leuchtturmprojekt. Wir machen jetzt KI und dann können wir die Boomer ersetzen und die Verwaltung läuft schneller. Ich fürchte,
sie läuft irgendwie. Albanien, okay, ja.
Albanien ist vor uns. Ja, das ist nicht ich sage immer, das ist nicht der European Song Contest. Deutschland, Zero Points, ist nicht das Ziel bei Digitalisierung.
Richtig, das ist noch ein wichtiger Punkt. Das kann man tatsächlich historisch immer wieder sehen. Natürlich ist ein Teil von Resilienz auch, dass ich versuche, mit Kommunikation zunächst mal Mängel zu bemänteln oder auch irgendwie zu mitigieren, also Anstieg von Propaganda im weitesten Sinne. Das ist ja in der deutschen Sprache auch so ein bisschen negativ konnotiert aus gutem Grunde. Das muss man vielleicht ein bisschen mehr so angelsächsisch sehen. Also Systeme, die sozusagen am Rande ihrer Resilienz angekommen sind, wehren sich auch durch, sagen wir mal, Informationsmanagement.
Genau, das bedeutet zum Beispiel, in Rom kann man nachweisen, wenn der Anteil des Silbers in den Sesterzen am meisten abgesunken ist, gab es die meisten Statuen mit dem Gesicht des Kaisers. Das heißt, es wird versucht, das wegzumanagen. Und das bedeutet, wir dürfen diesen Sachen nicht so unbedingt vertrauen. Das ist ein aktuelles Beispiel, Trump und die Federal Reserve ist ein Beispiel. Mhm. Weiteres Ding ist, Vorsicht in der Geschichte, die Geschichte wird von Propagandisten geschrieben.
Oder von Siegern jedenfalls.
Oder von den Siegern. Das heißt, es gab so Gejammer irgendwie, das Reich ist untergegangen, das war irgendwie ein oberägyptisches Reich. Mhm. Die Eltern essen ihre Kinder auf und alles ist verloren und die Zivilisation ist zu Ende. Mhm. Dann gibt es jetzt ich mag diesen Begriff Osteoarchäologie, das heißt, die Archäologen haben einfach die Knochen untersucht, stellte sich heraus, die Skelette sind gesünder geworden und weniger Verletzungen und stärkere Knochen und größer. Das bedeutet aber eigentlich, die Geschichtsschreibung hat genau das Gegenteil von dem erzählt, was passiert ist.
Mhm. Und das findet man öfter.
Ja. Und wahrscheinlich ist es so passiert, die haben einfach ihr oberes 1% abgeworfen und die Ressourcen wurden dann frei. Aber die Geschichtsschreiber haben für die oberen 1% gearbeitet.
Vielleicht waren es auch die schreiben konnten.
Die einzigen, die schreiben konnten. Mhm. Beispiele sehen wir hier, Mykena, Pharaonen, Neues Hethiter.
Lest das Werk von Joseph Tainter. Es ist verlinkt. Ich glaube, da können wir jetzt viele Beispiele.
Genau, da gab es von 2017 was von Guy Middleton. Das gibt es auch tatsächlich als Beitrag. Es kann durchaus sein, dass bei einigen Kollapssituationen die Normalbevölkerung gar nicht gemerkt hat, dass das Reich kollabiert ist.
Genau. Und das ist nichts Neues. Also da kann man auch historische Literatur aus Kaisers Zeiten herannehmen, wo die damaligen Historiker auch schon gesagt haben, naja, der Untergang des römischen Imperiums hat gedauert und für Menschen, die dabei waren, war das erstmal nicht auffällig. Das, also so weit war man damals schon, mit weniger Daten.
Genau. Also bei modernen Organisationen sehen wir also ihr, ja.
Genau, das geht auch wunderschön in den Organisationen, die unsere Kunden sind, in denen wir arbeiten, mit denen wir zu tun haben, die uns irgendwelche Zertifikate und Urkunden ausstellen. Das funktioniert da auch. Es geht halt eventuell ein bisschen schneller, aber die Systeme sind ganz ähnlich. Also so ein großer Konzern, ne, der braucht irgendwann keine Kunden mehr. Eine Universitätsbibliothek funktioniert prima ohne Benutzer. Ne, so das kann man immer wieder genau sehen. Sterben kann billiger sein als gesund werden. Ja, genau. Daraus kann man aber unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Ne? Compliance gegen Komplexität kennt ja auch alle. Wenn alles viel zu schwierig wird, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, dann werden eben so Handbücher geschrieben, wo echt jeder Schritt da ist. So ähnlich wie Systemgastronomie. Ne? Also wir können uns so eine Steakhouse-Kette nehmen und wir hier in diesem Saal, wir könnten, wenn wir diese Handbücher einen Abend vorher kriegen, am nächsten Tag mehr schlecht als recht, aber doch so ein Steakhouse betreiben. Es würde gehen, es würde niemand Sterbenden. Also das ist so ein typischer Effekt, den man dann macht. Atomisierung von Prozessschritten, das kennt ihr auch alle, wenn ihr Sachen schreiben sollt für Kunden in IT und so, dann muss das alles möglichst kleinteilig genau und möglichst rigide irgendwie gehen und es ist am allerwichtigsten, dass der Prozess dann eingehalten wurde, zu welchem Endzweck ist dann gar nicht mehr so wichtig.
Genau, und da gibt es tatsächlich, was, wenn wir uns fragen, was hat das?
Oh, letzte Folie. Ja,
ja. Gibt es tatsächlich ein Buch, was relativ neu ist, Abundance. Aufmerksam geworden bin ich über diesen Bericht, den Procedure-Fetisch. Mhm. Wer ist eigentlich bei uns die Elite? Jetzt würden alle sagen, die Kapitalisten. Das ist nicht ganz so. Die Meinung scheint sein, das ist der von Nicholas Bagley, das ist einer der Berater von Gretchen Whitmer, also von den amerikanischen Demokraten. Der Mann ist selber Jurist. Er meint, die Amerikaner haben einen Prozessfetisch. Er argumentiert ungefähr so, wir haben das Manhattan-Projekt abgeschlossen, wir haben Leute zum Mond geschickt. Und das ging alles in relativ kurzer Zeit im Vergleich zu dem, was wir haben. Aber wir schaffen es nicht, eine Eisenbahn von San Francisco nach Las Vegas zu planen. Das geht schon seit 40 Jahren. Die beiden Parteien in den USA haben sehr lange die juristischen Prozesse genommen, um jeweils ihre Projekte zu torpedieren. Sie haben nicht mehr inhaltlich argumentiert, sondern sie haben mit dem Prozesswissen gegeneinander gearbeitet, mit dem juristischen
Wissen. Versucht doch mal in Deutschland eine Stromleitung zu bauen. Genau.
Ja, das sieht man bei der Digitalisierung, wenn man irgendwo einen IT-Leiter in der öffentlichen Verwaltung sucht, CIO, der muss die Befähigung zum Richteramt haben. Ja, der muss nicht irgendwie in der Lage sein, eine Software auf seinem Laptop zu kompilieren und live zu nehmen. Nein, der muss die Befähigung zum Richteramt haben. Ich habe mit dem IT-Planungsrat bzw. AG Cloud zu tun gehabt. Im IT-Planungsrat sind praktisch keine ITler. Der Wildberger ist der Erste, der schon mal irgendwie was mit IT gemacht hat. Mal gucken, wie sie ihn rausbremsen werden. Mhm. Ich hoffe nicht. Wir werden sehen, wie das Ganze
geht. Eine Minute haben wir noch.
Eine Minute haben wir noch. Wir sind auch schon bei der Zusammenfassung. Genau, also Anzeichen für einen Kollaps ist auf jeden Fall immer die Verlangsamung, Ressourcenüberlastung oder wenn die Propaganda steigt.
Jetzt könnt ihr überlegen, ob das gerade der Fall ist oder nicht.
Ja, schon. Nee, nicht wirklich. Ne?
Und wie schnell das geht? Also, wer weiß.
Und der Kollaps ist nicht notwendigerweise das Ende.
Nee, eigentlich nie. Das ist eigentlich das Wichtige dabei. Es gibt immer, wie war das? Irgendwie wird schon weitergehen, es hätte noch immer gut gegangen.
Also, ne? Ja. Genau, die Teilsysteme sind überlebensfähig.
Genau.
Nicht mit der vollen Funktionalität. Wir verabschieden uns dann vielleicht von der Weltgesundheitsorganisation, aber wir haben lokal noch Gesundheitsämter.
Genau. Köln war mal so 900 Jahre unbewohnt, aber es hätte noch immer gut gegangen. So.
Ja, es kann durchaus sein, dass so beim Zusammenbruch 99% der Leute eine Verbesserung erfahren.
Genau.
Und immer noch gilt, small is beautiful oder dezentralisiert und der Schwarm und der Palast.
Diese Theorien bleiben gültig. Ja? Was sollt ihr daraus lernen? Naja, es gibt Anzeichen für dies tatsächlich wissenschaftlichen, und zwar in den letzten Jahrzehnten, wissenschaftlichen Fortschritt und Erkenntnis gibt. Man kann sich bemühen, solche Anzeichen, die man zu beobachten glaubt, zu objektivieren und man muss nicht in fürchterliche Panik verfallen, denn in der Tat, nach dem großen nicht mehr so resilienten Systemen kommen kleinere Teilsysteme.
Genau,
das war's.
Das
war die Nummer 23 und die 50 Minuten. So, und jetzt könnt ihr das auf alles anwenden, was ihr so seht.
Jetzt könnt ihr euch selber Beispiele ausdenken für das, was schief geht.
Dollar öffentliches IT-Projekt, genau.
Okay. Gut.
Vielen Dank.